Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit dem Literaturredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Tilman Spreckelsen, seit einigen Jahren Juror bei den besten Sieben, und mit Ute Wegmann. Wie kann man leben? Wie will man leben? Das fragten sich sowohl der Arzt und Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer als auch die 15-jährige Rosa während des Ersten Weltkrieges und die Jugendlichen an der schottischen Highschool. Außerdem geht es heute um ein bebildertes Alphabet und jede Menge Hüte. Tilman Spreckelsen, wir hatten ja einige Seiten zu lesen, womöglich haben wir auch viel zu besprechen. Deshalb geht's gleich los mit dem ersten Buch der besten Sieben im Monat Februar. Wie jeden Monat von einer Jury aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nach einem Punktesystem ausgewählt. Drei Bücher kann jeder benennen. Die Punktevergabe 5, 3, 1 Punkt und am Ende wird zusammengezählt. Beginnen wollen wir mit einem der Sachbücher. Geschrieben hat es der bekannte Biograf Alois Prinz. Seine Biografien über Hannah Arendt und Ulrike Meinhof waren beeindruckend und nur zwei von, ich weiß nicht wie vielen Biografien, die er über die Jahre geschrieben hat. Diesmal hat er sich einen Mann ausgesucht, der am 14. Januar seinen 150. Geburtstag hatte, Albert Schweitzer, Theologe, Orgelbaufachmann, Bachkenner, Arzt, geboren 1875 im Elsass, gestorben 1965 in Gabun. Albert Schweitzer war offenbar gesegnet mit vielen Talenten. Er hätte eine Karriere als Pianist machen können, aber entschied sich, nach Afrika zu gehen, nach Gabun, um dort eine Krankenstation aufzumachen. In seiner Philosophie oder, Tilman Spreckelsen, ich weiß es nicht, muss man sagen, Theologie geht es um Ehrfurcht vor dem Leben und um Empathiefähigkeit. Und ich zitiere ihn, ohne Mitleiden kein Mitfreuen. Albert Schweitzer, radikal menschlich, so der Titel der Biografie von Alois Prinz. Was, Tilman Spreckelsen, erfahren wir über den Arzt und Menschen Albert Schweitzer? Was über seine Theorie, seine Philosophie?
Also man muss zuerst sagen, dass Alois Prinz natürlich ein sehr versierter Biograf ist und das merkt man diesem Buch auch sehr an. Das heißt, er weiß ganz genau, wie man Atmosphäre erzeugt, er weiß, wie man anschaulich schildert, er führt uns dieses Leben vor. Da ist der Junge, der im Elsass geboren wird, der kein guter Schüler ist, aber irgendwie dann doch durchkommt, der aber frühzeitig eine Begabung hat fürs Musizieren. Wir lernen ihn kennen in einem Moment, wo er einen Entschluss fasst, nämlich als 21-Jähriger sagt er, so bis 30 möchte ich jetzt meine Talente ausbilden, meinen Interessen folgen, eben genau, was Sie angesprochen haben, die Philosophie, die Theologie, das Orgelspiel verfolgen. Aber in dem Moment, wo ich 30 sein werde, da möchte ich eigentlich etwas beginnen, was unmittelbaren Nutzen hat für Leute, denen es nicht so gut geht wie mir. Kurz, er fängt ein Medizinstudium an und wird dann eben tatsächlich Arzt in Gabun. Das alles erfährt man auf eine sehr unmittelbare Weise, eine sehr nahe Weise, und wesentliche Fragen, die sich daran knüpfen, kommen eben immer wieder. Das ist so ein bisschen der Trick von Alois Prinz, dass er diese Grundfrage, wofür bin ich da? Wie soll ich leben? Mit Blick auf die anderen eigentlich immer wieder stellt. Das ist der rote Faden, der durch das Buch führt.
Spielt denn die Kolonialmacht Frankreich auch eine Rolle?
Die spielt eine große Rolle, wenn auch in zwiespältiger Weise. Auf der einen Seite ist Frankreich das Land, in dem Albert Schweitzer seine Erfahrungen macht, auch als junger Mann. Er geht nach Paris, er ist gerne in Paris. Er nimmt dort gleich bei zwei Menschen Klavierunterricht, scheint sich auch ein bisschen verliebt zu haben. Da ist der Biograf Alois Prinz diskret, so wie Albert Schweitzer wohl auch diskret war. Und auf der anderen Seite hat er immense Schwierigkeiten dann in dem Moment, wo der Erste Weltkrieg losbricht, also etwas verzögert, dann erreicht das dann auch, diese Schwierigkeiten erreichen ihn dann auch in der französischen Kolonie, in der er arbeitet. Und er wird dann 1917 geradezu deportiert, von seinem Hospital weg in ein Internierungslager. Und das ist für ihn sicherlich der Tiefpunkt in seinem Leben.
Was können wir denn jetzt sagen, so als Fazit, was sagt uns oder Jugendlichen Schweizer denn heute noch?
Alois Prinz versteht es ganz geschickt, diese Botschaft eben für jüngere Leser auch runterzubrechen, indem er einfach sagt, es geht um ein Vorbild an ethischem Verhalten anderen gegenüber, ein hilfsbereites Vorbild, das sehr viel aus dem Neuen Testament schöpft dafür, indem er eben Jesus nicht primär als die vergöttlichte Gestalt sieht, sondern Jesus als Mensch ganz genau betrachtet und sich fragt, was können wir denn von diesem Menschen Jesus lernen?
Ich habe ein wenig eine tabellarische Biografie am Ende vermisst, aber dafür haben wir ein umfangreiches Glossar, das die Recherchearbeit des Autors eindrücklich belegt. Alois Prinz, Albert Schweitzer, radikal menschlich, 272 Seiten, Thienemann Verlag, ab 13. Sei ein Mensch, das wiederholte die 103-jährige Holocaust-Überlebende Margot Friedländer immer wieder in den letzten Monaten in Interviews, wenn sie zum Terrorangriff der Hamas auf die Israelis befragt wurde. Sei ein Mensch, das zitierte auch der Sportreporter Marcel Reif bei der Gedenkstunde für die Opfer des Holocaust im Bundestag 2023 als ein immer wiederkehrender Rat, den er von seinem Vater, ebenfalls Holocaust-Überlebender, erhalten hat. Einfach Mensch, so heißt das kleinformatige schmale Bilderbuch der Geschwister Merdat und Mernush Zaeri, die 1984 mit ihrer Familie aus dem Iran über die Türkei nach Deutschland flohen. Merdat Zaeri ist ein erfolgreicher Illustrator, zuletzt bebilderte er Krabat von Ottfried Preußler. Mernush Zaeri Esfahani ist Autorin und Referentin für Diversity und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir kennen ihr Kinderbuch, ein großartiges Buch, 33 Bogen und ein Teehaus. Der sparsame Text hier beginnt mit den Worten: Ich bin Ausländerin und habe dunkle Haare. Das schrieb Mernush Zaeri 2001 nach dem 11. September. Tilman Spreckelsen, ein Buch darüber, wie man von anderen gesehen wird und was man alles ist, außer jetzt eben eine Ausländerin mit dunklen Haaren?
Ja, und noch ein klein wenig mehr, würde ich sagen. Das Buch macht sehr viele Räume auf, schlägt viele Töne an, über die man dann nachdenken möchte, wenn sie dann verhallen. Es ist eine ganz geschickte, kleine Studie darüber, als was man alles bezeichnet werden kann, wie man gesehen wird und wie man damit umgehen kann. Bei dem Text merkt man eben sehr deutlich, das ist keine Schuldzuweisung zurück. Also es ist nicht so, dass die Autorin jetzt irgendwie sagt, wie könnt ihr mich alle nur so bezeichnen, weil sie eben alle möglichen Zuschreibungen zitiert. Da sind teilweise welche dabei, die eben tatsächlich sehr weit gehen, also wenn die Helferin, die dann eben die Familie aufnimmt, sie mit den Worten »du arme Maus« bezeichnet. Auf der anderen Seite gibt es dann auch Beschreibungen wie »dann wurde ich erwachsen«. Also die Zuschreibung ist, du bist jetzt erwachsen und wer würde da widersprechen bei jemandem ab einem gewissen Alter? Das heißt, es ist eine sehr schöne Mischung eigentlich aus Beschreibungen unterschiedlichster Qualität und auch mit unterschiedlichster Stoßrichtung.
Wie bebildert denn Merdat Zaeri diese immer nur einzelgesetzten Sätze?
Ja, das ist großartig. Das ist einfach fantastisch, wie er das macht. Er macht Zeichnungen im Grunde genommen, wo er also so Farbflecken draufsetzt oder bestimmte Teile dann eben mit Signalfarbe geradezu markiert, sodass die Bilder, die alle etwas sehr, sehr Schönes haben, auch wiederum eine gewisse untergründige Aufregung transportieren. Und er neigt ein bisschen dazu, die Worte seiner Schwester wörtlich zu nehmen. Das vorhin zitierte Beispiel mit der armen Maus, da sieht man dann eben ein sehr, sehr kleines Mädchen vor einem riesigen Schuh auch nur. Und also die Größenverhältnisse sind grotesk verzerrt. Er neigt zur Karikatur, er neigt aber auch zur poetischen Anverwandlung dessen, was seine Schwester schreibt. Und diese Mischung, muss ich sagen, ist wirklich unwiderstehlich.
Einfach Mensch von Mernush Zahiri Esfahani und mit Bildern von Merda Zahiri. Edition Bunte Hunde, 36 Seiten, ab 5. Ums Menschsein und Menschbleiben in Kriegszeiten, darum geht es auch im nächsten Buch. Allerdings gehen wir in der Zeit zurück in den Ersten Weltkrieg und wir gehen nach Wien. Die österreichische Autorin Katrin Steinberger, geboren 1982, hat ihren Roman der bekannten Autorin Renate Welsch, die wiederum geboren 1937, gewidmet. Ein historischer Jugendroman, in dessen Mittelpunkt die 15-jährige Rosa steht, die zuerst ihre Mutter, dann den Vater verliert und als Mädchen für alles, wie man so sagt, zu einer eher grantigen älteren Dame kommt, die jedoch sehr gut weiß, wie man auf beste Weise und durch welche Hintertüren man einen Krieg und alle damit verbundenen Einschränkungen überleben kann. Der Rosengarten, Rosa, der Krieg und das Niemandsland. Wenn man nun das Cover, auf dem eine ausgemergelte, sanft lächelnde junge Frau, die auch weitaus älter ist als 15, mit Kohle gezeichnet, auf dunkelgelbem Grund zu sehen, wenn man das überwunden hat, Tilman Spreckelsen, welche Geschichte findet man vor? Eine Geschichte über Moral?
Ja, unbedingt eine Geschichte über Moral. Da macht die Autorin auch kein Hehl draus, dass das ein Punkt ist, den sie sehr anstrebt. Erstmal aber ist es eine durchaus spannende Kriegsgeschichte. Wobei Krieg meint hier, das ist beschränkt auf die Heimatfront, also es spielt nur in Wien und schildert eben, Sie haben es ja eben schon gesagt, aus der Perspektive dieses Mädchens, wie überlebe ich in einer sehr prekären Zeit, die für alle prekär ist, für sie aber ganz besonders, weil eben beide Eltern tot sind. Und sie kommt zu dieser ganz schrecklichen Frau Gruber, die wiederum von Anfang an auch ihr Schrecklichsein sehr ausstellt. Auch da schwelgt die Autorin drin, wie überhaupt Gut und Böse in diesem Buch sehr deutlich und sehr klar verteilt sind. Da gibt es wenig Irritationen darüber. Natürlich wird Frau Gruber ganz rasch als Antisemitin entlarvt und der fieseste von allen ist der blonde Hans. Man merkt schon wirklich sehr deutlich, wo die Guten, wo die Bösen sind. Wir haben das Wissen, dass dieser Krieg nicht ewig dauern wird. Das hat die Protagonistin logischerweise nicht. Für sie ist immer die Frage, wie komme ich da raus? Und die Frage ist für uns auch, in welchem Zustand wird sie dieser schrecklichen Frau, dieser schrecklichen Situation entkommen? Es gewinnt dann an Fahrt, als sich, so viel kann man glaube ich verraten, im Nachbarhaus dann ein jugendlicher Deserteur einfindet, der dann von Rosa auch mitversorgt wird.
Und mehr verraten wir in der Tat nicht. Der Rosengarten, Rosa, der Krieg und das Niemandsland von Katrin Steinberger, Tirolia Verlag, 288 Seiten und der Verlag sagt ab 14. Wir bleiben bei der Jugend, springen aber wieder zurück ins Hier und Jetzt und schauen nach Schottland. Die junge Autorin Amani Padda, mit Wurzeln, so sagt sie selbst, von Schottland nach Deutschland bis nach Indien, debütiert hier mit dem Jugendroman Und dazwischen irgendwo wir. Zwei Erzählerfiguren, die im Wechsel sprechen, Vincent und Macy, einst beste Freunde, jetzt Fremde, bis Vincents Mutter spurlos verschwindet und er von einem Unbekannten fortlaufend eine Geschichte zugesandt bekommt, in der auch Macy eine Rolle spielt. Was ist zentral in dieser Geschichte? Das Thema Identität, Heimat oder auch das Thema Bildungsaufstieg und somit eigentlich Klassismus?
Beide Themen sind hier sehr stark und beide Themen sind vor allem miteinander verschränkt. Denn es geht darum, wie bewahre ich meine Identität? Darf ich sie überhaupt bewahren in einer fremden Umgebung? Hilft sie mir bei meinem Aufstieg, bei meinem Bildungsaufstieg? Hindert sie mich daran? Es werden für alles werden Beispiele gefunden. Dass es helfen kann, sich auf eine Herkunft zu besinnen, wird etwa deutlich in einer Szene. Vincent ist schon ganz lange Schulsprecher, ist in allem wahnsinnig erfolgreich. Und irgendwann wird jemand gesucht, der für die einflussreichen Alumni dieser Schule eine Rede hält. Dann wird er ausgewählt, unter anderem mit dem lobend gemeinten Satz: Du bist unser erster Headboy mit Migrationshintergrund. Dieser Migrationshintergrund wird geradezu ausgestellt, um zu zeigen, wie wahnsinnig offen man ist. Wenn aber nur das Geringste an der Schultradition gerüttelt werden soll, stoßen seine Verbündeten mit ihm auf Stirnrunzeln der Lehrer. Diese beiden Ebenen sind also sehr miteinander verschränkt. Und das Großartige ist an diesem Buch eben, wie die Autorin Facetten einbaut, wie sie also an 4 oder 5 unterschiedlichen Gestalten, die allesamt einen Migrationshintergrund haben oder aber auf dem Weg des Aufstiegs über Bildung sind, damit umgehen mit diesen beiden Themen.
Vielleicht können wir noch einen Satz sagen zum Stil, wie es geschrieben ist, weil ich ja schon andeutete, dass es noch eine zweite Ebene gibt, eine Geschichte immer dazwischen gesetzt ist.
Die Geschichte, die per E-Mail an die beiden Protagonisten kommt, ist eine Geschichte, die in einem fantastischen Umfeld angesiedelt ist, die aber offensichtlich die beiden Hauptcharaktere aus dem Roman wiederum in diese Geschichte transportiert. Diese Geschichte hat aber einen ganz anderen Ton. Es ist ein leicht lyrischer Ton. Ich muss auch sagen, manchmal geht mir das etwas zu weit. Manchmal kann ich mit dieser Fantasy-Geschichte in diesem Ton gar nichts anfangen. Aber es ist offenbar eine Geschichte, die die Protagonisten in diesem Buch sehr bewegt.
Das Debüt von Amani Padda und dazwischen irgendwo wir. Arktis Verlag, 460 Seiten ab 14. Und auch in unserem Kinderroman geht es heute um Identität. Die Ruhrgebietsautorin und Förderschullehrerin Anne Becker wurde bekannt mit ihrem Roman »Die beste Bahn meines Lebens«. Im vorliegenden Kinderbuch geht es um Ballett. Und zwar ist es ein männlicher Protagonist, der Tänzer werden möchte. Dass es da zu Mobbing-Situationen in der Schule kommt, ist vorhersehbar. Tilman Spreckelsen, wie bewältigt der 12-Jährige alle Probleme mit Freundschaft und Feindschaft und Anderssein in Milo tanzt?
Im Grunde genommen ist seine Bewältigungsstrategie eine, die jeder Sozialarbeiter, jeder Kinderbuchautor empfehlen würde, nämlich sei einfach du selbst, steh dazu. Das ist jetzt arg simpel herabgebrochen und die Kunst der Autorin Anne Becker ist eben genau das nicht zu tun, es nicht simpel herabzubrechen, sondern ein sehr schönes, ein wunderbares Szenario mit ganz großartig geschilderten Kindern zu entfalten. Das beginnt damit, dass ein Junge neu in die Schule kommt und dieser neue Junge, Luca, ist ersichtlich auf der Suche nach Freunden, nach Anhang und schließt sich leider den falschen Jungs an, nämlich denen, die ihre Stellung in der Klasse einem Mobbing-Regime verdanken, einem sich ewig lustig machen über die anderen. Und dieser neue Junge Luca wirkt ein klein wenig wie ein Brandbeschleuniger, der diese Stimmung einfach sehr toxisch macht. Milo dagegen hat das Problem, dass er begeistert und wunderbar tanzt, aber seinem Freund Maxim noch nicht gesagt hat, dass gerade dieser Tanz, den Maxim auch sehr unterstützt, eines Tages die beiden auseinanderbringen wird, denn um seine Talente auszubilden, wird er eine andere Schule besuchen müssen. Und das ist die Gemengelage, die dann eben teilweise zu Missverständnissen, Schwierigkeiten, Streit, Prügeleien und einer kleinen Katastrophe führt.
Sie haben schon von den Protagonisten und Figuren gesprochen, was man sicherlich auch noch sagen kann. Es sind wirklich sehr gute lebensnahe Dialoge, die sie geschrieben hat.
Absolut. Also die Sprache des Buches hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Milo tanzt von Anne Becker, Thienemann Verlag, 206 Seiten, ab 10. Unser vorletztes Buch ist ein ABC-Buch, ein sehr beliebtes Genre bei Illustratorinnen und Illustratoren, aber auch bei Autoren, denn man kann sich innerhalb einer vorgegebenen Form richtig austoben. Und so ging es wohl auch den beiden Künstlern in Buchstabenhausen, der schwedischen Architektin Maja Knochenhauer und ihrem Mann Jonas Tjäder. Gemeinsam schufen sie ein ABC aus fantasievollen Gebäuden. A wie Atelier, L wie Leuchtturm, Z wie Zoo. Ein Buchstabe, ein Gebäude, ein Gedicht, ein ABC-Lernbuch.
Alles zusammen natürlich und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Es hat nämlich eine gewisse Tendenz zum Wimmelbuch. Das heißt, wir erleben nicht nur die einzelnen Buchstaben, die jeder für sich stehen und jeder für sich eine Geschichte erzählen, sondern wir erleben auch eine kleine Kriminalgeschichte, die sich so zwischen den Buchstaben abspielt, ein Diebstahl. Aber es sind nicht nur die erwartbaren Buchstaben, Gebäude. Also es ist nicht nur die Bibliothek und es ist auch nicht nur die Feuerwehr, sondern was macht man, wenn man nun mal einen Coup braucht? Natürlich, man erfindet eine Quinoa-Kocherei oder beim X fast immer nimmt man dann das Xylophon. Das ist auch hier der Fall, aber hier wird gleich ein ganzes Xylophon-Geschäft daraus und dadurch gewinnt euch eine ganz neue Note.
Was ich, glaube ich, gar nicht gesagt habe, ist, dass die Gebäude natürlich die Form der Buchstaben haben, also Großbuchstaben.
In der Tat, das muss man nachtragen, ja.
Und darin wimmelt es denn, wie Sie gesagt haben. Was sagen wir denn zu den Texten? Es sind gereimte Gedichte. Manchmal waren sie mir doch recht vorhersehbar und auch mal hätte ich mir so ein bisschen mehr Pfiff gewünscht.
Nun stecken die natürlich im doppelten Korsett. Auf der einen Seite ist es eine Übersetzung und Gedichte übersetzen, wissen wir alle, ist jetzt nicht so einfach, vor allem wenn der Reimzwang dann da ist. Zum anderen aber müssen diese Gedichte natürlich darauf reagieren, was die Bilder im Original zeigen. Und auch das macht es manchmal etwas schwierig. Nein, ich finde, dafür, dass diese Hürden bestehen, ist es gar nicht so schlecht im Deutschen gereimt.
Schön verrückte Häuser jedenfalls in Buchstabenhausen von Maja Knochenhauer und Jonas Tjäder, aus dem Schwedischen von Stefan Pluchkat, Oettinger Verlag, 40 Seiten. Und was sagen wir, ab 4?
Ab 4.
Schön verrückte Kopfbedeckung, so könnte ich überleiten zu unserem letzten Titel, dem herausragenden Sachbuch Hüte. Da gibt es Melonen und Jolitas, Pudelmützen und Badehauben, den Faszinator, die Kippa und so weiter und so weiter. 60 Kopfbedeckungen, 60 interessante Entdeckungen. Das hochformatige große Bilderbuch war bereits meine Weihnachtsempfehlung, wurde also ausgiebig besprochen im Deutschlandfunk. Aber Tilman Spreckelsen, ich möchte natürlich wissen, ob Sie meine Begeisterung teilen.
Oh, ich teile die absolut und ich finde auch allen Weihnachtsempfehlungen zum Trotz passt das Buch ganz wunderbar in die Buchauswahl dieser Sendung, denn auch hier geht es natürlich um Identität, auch wenn sie ausgedrückt wird in Kopfbedeckungen, in verschiedenen Hüten. Wir erleben hier Hüte, 49 unterschiedliche kleine Texte sind es da, die jeweils einen Hut oder manchmal auch eine Hutgruppe oder eine Kopfbedeckungsgruppe vorstellen. Einmal nach einer Funktion. Also es ist ganz klar, der Ritter braucht einen Helm, damit ihm nichts passiert. Aber auch manchmal sehr weniger unmittelbar einleuchtende Funktionen, wie der Aluhut, der hier auch einen Auftritt hat. Das ist das eine. Dann das andere war mir gar nicht mal so klar, wie es hier wirklich sehr deutlich gemacht wird. Die Symbolik von Kopfbedeckungen. Also dass eine Krone eigentlich gar keine Funktion im Leben hat, aber eine sehr starke Symbolik. Dann gibt es manchmal auch Kopfbedeckungen, wo das zusammenkommt. Und das ist das Spannendste eigentlich, im Polizeihelm etwa. Die Bilder sind ganz hervorragend. Die haben den Mut zur sehr klaren Linie, aber sehr aufgelockerten Flächen dann wiederum, die was sehr Interessantes, Irritierendes transportieren.
Gab es denn eine Entdeckung für Sie?
Ach, haufenweise Entdeckungen. Also gar nicht mal unbedingt jetzt, dass mir so viele Kopfbedeckungen begegnet wären, die ich noch nie gesehen hätte oder noch nie drüber gelesen hätte. Aber zum Beispiel, was mir vollkommen neu war, war, dass die berühmte Bärenfellmütze, die wir ganz fest mit London verbinden und mit den wachhabenden Soldaten, dass die eine Trophäe sind geradezu aus den napoleonischen Kriegen, dass man nämlich 1815 gesehen hat, Napoleons Garde bei Waterloo, die haben diese Mützen, sowas wollen wir auch als Zeichen unseres Sieges. Und dann hat man die genommen.
Ich mochte ja den Puff von Marie Antoinette mit einem eingebauten Schiffsmodell, also das sie dann oben in den Haaren hat. Herrlich sieht es aus. Die Illustration vielleicht noch ergänzend, das ist ausgekratzte Ölkreide. Bild und Text kann man, glaube ich, sagen, klug, bereichernd, informativ und jede Menge Spaß für die ganze Familie. Hüte von der Berliner Künstlerin Karin Exner, die 2022 ihren Master machte und 2023 mit diesem Buch den Hamburger Bilderbuchpreis gewonnen hat. Erschienen im Carlsen Verlag, 88 Seiten, ab 4. Das waren die besten 7 im Februar. Ich bedanke mich bei der Jury, im Besonderen bei Ihnen, Tilman Spreckelsen. Nachzuhören sind wir in der Deutschlandfunk-App. Jetzt folgt Computer und Kommunikation und bald auch der Frühling. Ein schönes Wochenende wünscht Ute Wegmann.